Ich habe heute wieder mal eine Lehrrede rausgesucht. Sie hat den spektakulären Titel Im Ziegelhaus. Kann man sich sofort darunter vorstellen, um was es geht. Hintergrund ist einfach, dass der Buddha in einem Städtchen namens Nātika ist, dort in einem Ziegelhaus sich aufhält und dort ein Lehrgespräch mit seinen Mönchen führt. Diese Lehrrede, ihr habt sie gelesen, ist kurz und knackig, aber im Grunde sehr tiefgründig und hat zwei Themenbereiche. Zum einen werden grundlegende existenzielle Zusammenhänge dargestellt, zumindest genannt, angetippt, nämlich bedingtes Entstehen, wie einzelne Phänomene aus anderen Phänomenen hervorgehen. Und zum anderen wird eine Frage gestellt, die wir auch schon gestellt haben. Wie kann es denn sein, dass unerwachten Wesen Erwachte erscheinen? Wie kann es sein, dass Menschen, die unvollkommen sind, dass denen etwas wie Vollkommenes wie der Buddha erscheint? Das sind die beiden Schwerpunkte, um die es geht. Und wir fangen mit dem ersten Satz an, denn die erste Belehrung, die sehr weitreichend ist, hat nur einen einzigen Satz. Den Grundgegebenheiten gemäß entsteht Wahrnehmung, entsteht Anschauung, entsteht Überlegung. Das ist eine sehr lapidare Aussage. Wir wissen nicht, in welchen Zusammenhang sie fällt. Sie ist zumindest nicht genannt. Aber es scheint so, dass die Zuhörer das alles irgendwie abnicken. Sie stellen nämlich keine Fragen. Sie wollen nicht wissen, erklärt es doch mal näher. Offensichtlich war denen das wie uns allen völlig klar, um was es da geht. Nur einer der Mönche fragt dann nochmal etwas im Folgesatz dazu. Und da kommen wir später dazu. Aber ich glaube, für uns ist dieser Satz doch wert, dass wir ihn uns mal näher betrachten und diese vier Begriffe, die da genannt sind, ein bisschen mit Inhalt füllen. Ich wiederhole den nochmal, weil es sehr zentral ist. Den Grundgegebenheiten gemäß entsteht Wahrnehmung, entsteht Anschauung, entsteht Überlegung. Wenn man so will, wird hier gesagt, dass die gesamte Existenz, das gesamte Leben sich auf vier Dinge reduzieren lässt. Einmal auf die sogenannten Grundgegebenheiten, die Dhatu, wie es in Pali heißt, und auf vier wichtige Dinge, aus drei wichtigen Dingen, die aus diesen Grundgegebenheiten hervorgehen. Wie gesagt, in Pali heißt es Dhatu. Und es ist fast identisch mit dem lateinischen Wort Datum. Und Datum ist das, was gegeben ist, was sozusagen vorgegeben ist, was hingesetzt ist, was also Elementares in unserem Leben, in unserem Dasein erscheint. Und wenn man die Lehrreden nachliest, wo der Buddha die Datus, die Grundgegebenheiten erklärt, wird man feststellen, dass es insgesamt 41 sind, die er nennt. Also 41 Grunddinge, die unsere Existenz ausmachen. Die will ich jetzt nicht im Einzelnen erläutern, weil sonst der Abend rum ist. Wir werden aber verstehen, was das Wesentliche an diesen Dingen ist. Nochmal, den Grundgegebenheiten gemäß entsteht Wahrnehmung, das ist der erste Teil. Wahrnehmung ist ja das, was unser Leben ausmacht. Denn fast 24 Stunden am Tag, wenn wir den Schlaf mal weglassen, sind wir in irgendeinem Zusammenhang, wo etwas erlebt wird, wo etwas auftaucht in unserem Bewusstsein, wo wir Erfahrungen machen, ja, wo wir erleben. Und hier wird gesagt, warum wir erleben und was die Qualität dieses Erlebens ausmacht. Denn es werden die Datus genannt. Und jetzt nenne ich das Wesentliche der Datus, dieser Grundgegebenheit. Da ist nämlich auf der einen Seite unsere innere Verfassung. Das, was wir selbst an Neigungen, Trieben, Absichten, Wünschen, Sehnsüchten geschaffen haben. Dass wir Eigenschaften in uns selbst angelegt haben. Unseren Charakter, wenn man so will. Das zweite Element ist das, was als Außen empfunden wird, was als Welt empfunden wird. Es ist auch nichts anderes als von uns selbst geschaffene äußere Objekte. Und das Dritte, was zu den Dhatus gehören, sind die Gefühle, die aus dieser Begegnung von innen und außen aufsteigen. Diese Betrachtung ist im normalen Menschen fremd, weil er immer denkt, Wahrnehmung heißt, das, was da außen sich tut, was da objektiv als Welt da ist, einfach nur abspiegeln, sozusagen abfotografieren, im eigenen Geist abbilden. Und hier wird gesagt, dass das ein Grundirrtum ist. Erleben ist nicht einfach nur ein Widerspiegeln von dem, was sich da draußen tut, sondern Erleben ist immer nur das Zusammenspiel von diesen drei Grundfaktoren. Wie bin ich innerlich drauf? Was erscheint sozusagen in einem fiktiven Außen? Und was ist diese Gefühlszugabe, die jeweils von mir sozusagen kommentariell zu den einzelnen Sachen dazu gesagt wird? Um das anders zu sagen, Erleben ist nichts anderes als das Zusammenspiel von diesen drei im Grunde geistigen Elementen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Den Grundgegebenheiten gemäß entsteht Wahrnehmung, das hatten wir, entsteht Anschauung, ist der nächste Schritt. Und damit sagt der Buddha, dass unser Leben nicht darin sich erschöpft, dass wir irgendetwas wahrnehmen, sondern diese Wahrnehmung wird verarbeitet. Dafür haben wir unseren Geist, der die verschiedenen Einzelaspekte zusammensammelt, sie sortiert, daraus ein Gesamtbild macht, sich Bilder dazu schafft, nicht Überlegungen anstellt und irgendwann daraus sowas wie ein gesamtes Weltbild entsteht. Eine Anschauung, was ist ein Leben überhaupt, was soll Leben, was strebt man im Leben an, was lohnt sich nicht, was soll man tun, was soll man lassen. Also ein umfassendes Weltbild entsteht aus den einzelnen Wahrnehmungen. Und da ist klar, je älter jemand ist, umso mehr hat er schon in einzelnen Wahrnehmungen aufgenommen, umso mehr Erfahrungen hat er schon gemacht, umso größer ist der Fundus, aus dem sich sein Weltbild zusammensetzt. Auch differenzierte. Nicht? Ein Kind hat ein ganz einfaches Weltbild, das ist die Mutter, das ist der Vater und das ist die Milchflasche, so ungefähr. Und unser Weltbild ist höchst komplex. Aber damit ist was ganz Wichtiges ausgesagt, dass unser Weltbild eben nicht davon abhängig ist, wie die Welt tatsächlich ist, sondern unsere Anschauung über die Realität ist abhängig von den Grundkonstellationen, aus denen das Ganze hervorgeht. Deshalb hat jeder von uns ein anderes Bild und deshalb jeder von uns eine andere Art, sagst jetzt schon, die Dinge falsch zu sehen. Sehr spezifisch das Ganze. Nächster Schritt, wir sind noch nicht am Ende. Den Grundgegebenheiten gemäß entsteht Wahrnehmung, Nummer 1, entsteht Anschauung, Nummer 2, und entsteht Überlegung. Hiermit ist der weitere Fortgang des Wahrnehmungs, des Erlebensprozesses geschildert. Nämlich, dass wir auf das, was so von außen auf uns zukommt, dass wir darauf reagieren. Wir nehmen das ja nicht einfach hin, was sich so tut, sondern wir setzen uns geistig mit den Dingen auseinander. Vor allen Dingen untersuchen wir den persönlichen Bezug. Was heißt das für mich? Was soll das? Was fange ich damit an? Na, ist das, was ich da erlebe, ist das erstrebenswert? Ist das schlecht? Wie kann ich das eine kriegen? Wie kann ich das andere beseitigen? Psychologisch formuliert heißt das nichts anderes, dass ich in unserem oder aus unserem Wahrnehmungsprozess einen Wille herausbildet. Nicht? Wir nehmen was wahr und wollen etwas dann. Entweder wir wollen es haben, was wir da sehen, oder wir wollen es nicht haben. Es ist immer sozusagen die innere Reaktion auf das, was passiert. Das Muster ist klar. Das, was angenehm und begehrenswert ist, das wollen wir haben. Und das, was unangenehm und öde ist, das wollen wir weghaben. Nun ist das jetzt, ihr merkt das, in dieser Durchschauungslehre geht der Buddha sehr abstrakt analytisch vor. Und ich will versuchen, das ein bisschen sozusagen in unsere Erlebensform hinein zu transponieren, dass es ein bisschen konkreter wird. Die Frage ist, was heißt das jetzt auf unsere Erlebenssituation bezogen? Welche Datu spielen denn eine Rolle, dass wir das erleben, was wir erleben? Da müssen wir zunächst uns erinnern, dass wir Wesen sind, die in der sogenannten Sinnenwelt zu Hause sind. Das ist unsere Art und Weise zu leben. Wir kennen gar nichts anderes. Das Leben aus den fünf Sinnen heraus. Heißt, dass wir nicht nur die Fähigkeiten haben, sehen, hören, riechen, schmecken, tasten, sondern dass auch in uns die Dränge sind danach. Wir wollen sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Wir wollen das alles erleben. Ich habe gesagt, wir sind triebgesteuerte Menschen. Wir haben diese fünf Sehnsüchte, die darauf aus sind, diese sinnlichen Dinge wahrzunehmen. Und zu denen passt ja, die Vielfalt der äußeren Erscheinungen. Hier ist das Verlangen, etwas zu erleben, und dort sind die Objekte, die wir erleben können und erleben wollen. Zweites Datum. Und das Dritte, was sind die Gefühle, die dauernd entstehen, wenn wir in Kontakt mit den Dingen sind. Nicht? Wir hören den Traum XY und haben ein angenehmes Gefühl, hätten wir auch gerne so einen Traum. Wir spüren die Hitze des Tages, haben ein unangenehmes Gefühl, es ist uns zu heiß. Oder wir trinken nachher was Erfrischendes, haben ein angenehmes Gefühl. Also jede Begegnung innen und außen hat eine Gefühlsresonanz. Und damit sind wir in unserem Erlebensbereich. Das ist, was unser Leben ausmacht. Aber nicht, bitte nicht, weil das Leben an sich so ist, sondern weil die Mischung der Grundgegebenheiten bei uns so ist, wie sie ist, und deshalb erleben wir genau das, was wir erleben. Um es nochmal praktischer, nochmal einfacher zu machen, nehmen wir einen durchschnittlichen Menschen mal. Ja? Ein durchschnittlicher Mensch hat etwa ein Geschmacksbedürfnis, will was Gutes essen. Wo Geschmacksbedürfnis ist, tauchen Objekte auf, die man essen kann, die man genießen kann. Und wo sie auftauchen, tauchen auch Wünsche auf. Das will ich mal wieder haben oder das will ich überhaupt haben. Und wo Wünsche auftauchen, dann macht man das, um das zu bekommen. Man geht ins Restaurant, kauft sich das oder holt sich das, was man gerade will. Nur um das mal zu konfrontieren mit einem Brahma, also mit einem Wesen, das eine ganz andere Mischung von Grundgegebenheiten hat. Da sieht auch die Welt völlig anders aus. Ein Brahma hat akut zumindest keinerlei Schmeckbedürfnis. Und in seiner Welt taucht gar nichts auf, was man schmecken könnte. Alle Gefühle, die er hat oder auch noch hat, sind innere Gefühle, er lebt aus dem inneren Wohl heraus. Und weil das gegeben ist, denkt er nicht über Essen nach, kümmert sich nicht um Essen und er nimmt keinerlei Mühe und Anstrengung, irgendwas Essbares in den Mund zu kriegen. Von daher haben wir vielleicht schon ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, was es heißt, in einer bestimmten Konstellation von Grundgegebenheiten zu leben, die wir aber nicht verwechseln dürfen mit der Situation, dass das für alle gleich wäre. Sondern wer andere Konstellationen hat, hat auch ein völlig anderes Erleben. Aber kommen wir nochmal zurück zu unserem Text, dass wir den weiter treiben. Und wir hatten festgestellt, dass im ersten Teil keiner der Mönche sich gemeldet hat und hat gesagt, jetzt hör mal, das habe ich aber gar nicht verstanden, was sind denn Datus und wie ist denn da die Reihenfolge der Abläufe? sondern das wird alles so hingenommen, offensichtlich abgenickt. Nur einer der Mönche meldet sich und fragt jetzt was anderes. Nachdem er das gehört hatte, sagte der ehrwürdige Cacciano zum Erhabenen Folgendes: Wie kommt es denn bei nicht vollkommen Erwachten zu der Anschauung ein vollkommener Erwachter? Ist ja eine interessante Frage, bezieht sich durchaus auf das, was vorher gesagt wird, nur bezogen auf einen speziellen Fall. Er sagt sich nämlich, wenn das stimmt, dass diese Grundkonstellationen verantwortlich sind für die Art des Erlebens, wie ist es denn möglich, dass ein gewöhnlicher Mensch sowas wie die Idee Buddha hat? Wie kann es denn sein, dass ein unvollkommenes Wesen wie wir uns einen Vollendeten vorstellen können? Ja? Wie kann es denn sein, dass nicht erwachte Wesen wie wir sich so etwas vorstellen können wie ein Erwachter? Das heißt, er kriegt nicht zusammen die Aussage Status und Erleben in Bezug auf diesen konkreten Fall. Aber wir kennen den Buddha, gibt eine Antwort darauf, wie aus beschränkten Verhältnissen sozusagen scheinbar etwas anderes hervorgeht. Folgende Antwort gibt er: Weit gespannt sind jene Grundgegebenheiten, nämlich die des Wahns. Aus minderwertigen Grundgegebenheiten entstehen minderwertige Wahrnehmung, minderwertige Anschauung, minderwertige Überlegung, entstehen minderwertige Absicht, minderwertiges Ersehnen, Bestreben, Persönlichkeit, Rede. Minderwertiges erzählt einer, lehrt einer, macht einer bekannt, behauptet, enthüllt, erläutert, verdeutlicht einer. Minderwertig ist seine Wiedergeburt, sage ich. In Klammern, dasselbe sagt er auch für mittelmäßige Datu und ja, vollkommen oder vorzügliche Datu. Aber wir machen es an dem ersten Beispiel deutlich, weil es anders sozusagen analog ist. Das ist ein sehr kurzer Absatz, aber ein sehr tiefgründiger, weil da sehr ganz existenziell tiefe Dinge genannt sind. Ich fange mit dem letzten an, weil das nur eine Fortsetzung, Erweiterung und Vertiefung ist von dem, was wir bisher besprochen haben. Wir haben besprochen, dass aus den Grundgegebenheiten Wahrnehmung entsteht, dass Anschauung entsteht und dass Überlegungen, geistige Aktivitäten besteht. Und hier setzt es der Buddha fort und sagt, es geht noch weiter, dieser Rattenschwanz geht noch weiter. Nämlich einmal, wenn man über Dinge nachdenkt, dass man dann auch in Bezug auf diese Dinge konkrete Absichten fasst. Nicht? Ach, vielleicht wäre das auch was für mich. Ja? Wo gibt es denn das? Wie könnte ich mir das sozusagen besorgen? Im Text heißt es, es entsteht minderwertige Absicht, minderwertiges Ersehnen, minderwertiges Bestreben. Praktisches Beispiel für minderwertiges Bestreben. Ach, wann gibt es denn das nächste Besäufnis? Ja? Wo muss ich das Bier holen? Wo gibt es den Schnaps momentan? Bin ich? Ja? Das ist minderwertige Grundkonstellation. Gibt es solche Wahrnehmung, Überlegungen und Absichten? Und es geht dann weiter, sagt der Buddha, weil man säuft nicht gerne allein. Also ruft man jemanden an, sagt, du, wäre das nicht auch was für dich? Am Sonntag hast du Zeit, ich hole auch was. Der Buddha nennt das minderwertige Rede. Ja? Minderwertiges Erzählen. Mal weiter, macht andere dafür, sozusagen heiß. Und wenn man das hochrechnet, ist ja nur ein Beispiel, was in einem Leben sich abspielen kann. Wenn man das bezieht auf die Hunderte und Tausende von Ideen und Absichten, die man hat, wird verständlich, warum der Buddha sagt, aus diesen Prozessen geht die gesamte Persönlichkeit hervor. Nicht? Nämlich in dem Fall minderwertige Persönlichkeit. Das ist jetzt nicht abwertend, das ist eine schlichte Beschreibung für ein einfaches, schlichtes Gemüt. Und das Tragische am Ende wird nur noch in einem Wort gesagt, daraus geht auch minderwertige Wiedergeburt hervor. Also was so scheinbar harmlos anfängt, da taucht so ein Erlebnis auf, hat diese langfristigen Folgen, hat diesen Fortsetzungsroman bis dahin gehen, dass in derselben Qualität auch die nächste und die übernächste und die anderen Wiedergeburten auftauchen. Das war der erste Teil der Antwort, die der Buddha gegeben hat. Aber sagt noch weiter, weit gespannt, Kacchano, sind diese Grundgegebenheiten. Weit gespannt heißt, es gibt mehr Möglichkeiten, was man sich darunter vorstellen kann und was erlebbar ist, als man das vielleicht im Moment denkt. Weit gespannt heißt, es gibt eine große Bandbreite, eben nicht nur das Minderwertige, sondern das Mittlere, das Vorzügliche und das, was man vielleicht sich gar nicht ausdenken kann, was es an Erlebensmöglichkeiten gibt. Ich habe das ja vorhin schon mal kurz angedeutet, es ist ein großer Unterschied, wenn man diese Grundgegebenheiten in Bezug auf einen sinnlichen Mensch betrachtet, in Bezug auf tierisches Dasein betrachtet oder wenn wir die Dhatus aus der Perspektive eines Brahma betrachten oder eines Wesens, das in der Formfreiheit sich bewegt. Und das drückt der Buddha damit aus. Die Dhatus sind in einer unglaublichen Bandbreite vorzufinden. Kamaloka, die Sinnensuchtwelt, das ist das, was uns am nächsten steht. Das sind Wesen, die auf sinnliche Begegnung aus sind, die in Abhängigkeit zu materiellen Dingen leben, zu äußeren Dingen ihre Beziehung haben und ihre Freude, ihre Vergnügungen im Umgang mit diesen äußeren Dingen haben. Klammeranmerkung, in dieser Sphäre beschreibt der Buddha 10 nochmal unterschiedliche Stufen vom Niedersten bis zum Obersten hin. Also von Regionen vom tiefsten, äußersten Schmerz bis zum höchsten sinnlichen Wohl. Und was ist die Ursache dafür? Das Citta, wir haben über diesen Begriff oft geredet, ist nichts anderes als Grundgegebenheit, ist ein Gemisch von Lobha, Dosa, Moha, von sinnlichen Begehren, von Aversion und von Blendung. Wo das gegeben ist, erscheint diese Welt. Rupa Loka wäre sozusagen die nächste Grundorientierung, die nächste Grundform, wie Leben möglich ist, das ist die brahmische Existenzweise. Brahmas leben wirklich unter ganz anderen Bedingungen als wir. Sie haben keinerlei Interesse an sinnlicher Begegnung. Sie erleben aus innerem Wohl. Sie leben in einer Lichtwelt, wo reine Formen da sind. Und warum ist es so? Ja, weil ihr Herz rein ist, weil ihre Dhatus ganz anders sind als unsere, wo mehr Verständnis, mehr innere Reinheit vorherrscht, was sich in der äußeren Situation entsprechend zeigt. Klammeranmerkung, auch da gibt es noch Hierarchie, auch da gibt es nochmal diese Unterschiede. Ihr kennt die 4 Stufen, die 4 verschiedenen Formen, in denen nochmal Brahmas auftauchen. Und selbst das, was schon jenseits unserer normalen Vorstellungskraft ist, ist noch mehr so was Mittleres. Auch darüber hinaus gibt es noch eine Erlebensform, die der Buddha Arupa Bhava nennt. Also das Erleben von Formlosigkeit, wo überhaupt nichts Gestaltetes, nichts Sichtbares und Hörbares da ist, überhaupt nur noch ein tiefes, erhabenes, stilles Gefühl wahrgenommen wird. Das ist der Bereich der Stille, der Unbegrenztheit, der Unendlichkeit. Und warum wird das erlebt? Warum kann das erlebt werden? Weil die Grundgegebenheiten entsprechende sind. Weil das Citta, weil das Herz so zur Ruhe gekommen ist, dass alles Äußere, alle Dualität von Welt und Ich einfach keine Rolle mehr spielen. Ich hatte schon mehrfach erwähnt, dass die Sinnensuchtwelt unsere Heimat ist. Das sind wir. Aber das bedeutet nicht, dass wir da immer bleiben. Weil diese Gegebenheiten sind zwar gegeben, aber nicht in Stein gemeißelt. Sie sind nicht ein für alle Mal vorgegeben, sondern es besteht die Möglichkeit, das entsprechend auch zu verändern. Spirituelle Praxis ist ja nichts anderes als der Versuch, diese Grundgegebenheiten, sprich inneren Bedingungen, äußeren Bedingungen und die Gesamtkonstellation entsprechend zu verändern. Und das mag nun langfristig geschehen, wenn wir jetzt in Kategorien von viel Leben denken, dass wir heute Menschen sind, morgens Deva der Sinnenwelt, übermorgen bei den Brahmas auftauchen und übermorgen bei den Arupa-Göttern. Wobei ihr das morgen und übermorgen bitte nicht so wörtlich nennt, ja, perspektivisch. Aber selbst in unserem Leben, hier und jetzt, in den vergangenen 20, 30 Jahren, in den kommenden 20, 30 Jahren, lässt sich das nachempfinden und nacherleben, wenn man diese inneren, vor allen Dingen die inneren Grundbedingungen des Citta entsprechend verändert, dass sich dann auch langsam veränderte, verbesserte Lebenserlebensformen manifestieren. Was man vielleicht überhört hat bei der Antwort des Buddha, ist folgender Satz bzw. folgendes Wort. Weit gespannt, Kacchano, sind jene Grundgegebenheiten, nämlich die des Wahns. Ganz wichtiger Satz, weil er nämlich sagt, dass alle die Zustände, die ich jetzt benannt habe, in denen Wesen auftauchen, in denen die sich bewegen, letztlich mit einer absoluten Realität überhaupt nichts zu tun haben. Alle diese Erlebensformen sind vom höchsten Standpunkt aus gesehen jenseits aller Wirklichkeit. Bei fast allen Wesen, nämlich die, die nicht belehrt sind, bei fast allen Wesen sind drei Formen von Unwissen, von Irritation, von Wahn drin. Nämlich erstens der Glaube, da ist was. Nicht? Wir glauben, da ist die Welt. Die Brahmas glauben, da ist Lichtwelt. Ja, die Arupas, die glauben nichts, weil die haben das Denken vorübergehend eingestellt. Für alle anderen glauben, da ist irgendetwas. Und der zweite Wahn ist, ich bin in diesem Zusammenhang, nicht? Ich erlebe das. Und die dritte Verrücktheit, da muss doch irgendwas sein in diesem Kram, was mich irgendwie glücklich macht auf Dauer. Und solange diese drei Dinge vorhanden sind, ich lebe in der Welt und erwarte was von dieser Welt, findet man sich in dem, was der Buddha hier sagt, in einer Situation der Verrücktheit, des Wahns, abseits der Wirklichkeit. Deshalb sagt er, weit gespannt sind diese Grundgegebenheiten, die Grundgegebenheiten des Wahns. Und ich füge an, wozu wir heute nicht kommen in der Betrachtung, dass es eben nicht nur eine Grundgegebenheit des Wahns gibt, sondern auch eine Grundgegebenheit, nennen wir es jetzt mal, der Wahrheit des Erwachens. Denn wenn es die nicht gäbe, dann sehen wir wirklich alt aus. Aber da es die Grundgegebenheit des Zusammengesetzten gibt, gibt es auch die Grundgegebenheit des Nicht-Zusammengesetzten. Ist nicht geworden der Freiheit. Das ist mir wahr. So, damit habe ich nichts anderes erklärt als den allerersten Satz, den der Buddha genannt hat. Aber das war wichtig und notwendig, um die Beantwortung der zweiten Frage möglich zu machen, die von dem Mönch kommt. Wie kommt es denn, dass ein Unvollkommener etwas Vollkommenes erlebt kann? Das ist ja eine Frage, die wir uns auch schon gestellt haben. Und jetzt müssen wir nur versuchen, das heißt nur, wir müssen jetzt versuchen, diese Konstellation, die ich euch genannt habe, zu beziehen auf die Bilder von einem Buddha. Ja? Denn es heißt doch, dass auch die Grundgegebenheiten, unsere innere Befindlichkeit vor allem, dafür verantwortlich ist, ob ein Buddha auftaucht in unserem Erleben und wie der aussieht, welche Qualitäten er hat. Und da kann man nur sagen, solange Wahndhatu vorhanden sind, gibt es auch nur Wahnvorstellungen von einem Buddha. Nur falsche Bilder, nur irgendwelche illusionären Vorstellungen. Sagen wir mal so, wo der dichteste Wahn ist, da taucht ein Buddha überhaupt nicht auf. Da ist gar keine Nähe zur Wahrheit und da gibt es auch nichts, was diese Wahrheit irgendwie außen repräsentiert. Wo mittlere Wahn ist, nicht? Wo leichter Wahn ist, da kann auch ein Buddha-Bild auftauchen, das in Richtung der Realität sich bewegt. Um das nicht so abstrakt zu machen, will ich einfach ein paar Beispiele nennen, welche Buddha-Bilder es in unserem menschlichen Erleben gibt. Dann merkt ihr gleich, worauf ich hinaus will. Fangen wir mit einem Möbelhändler an. Der hat auch eine Vorstellung von einem Buddha. Das ist eine Figur XY, die irgendwo in seinem Raum steht, den er verkauft. Verstehst du? Diese Figur ist für ihn ein Buddha. Das ist eine trendige Modesache, die momentan ganz gut verkauft wird oder früher ganz gut verkauft worden ist. Da seht ihr die Datus und das Buddha-Bild dazu. Nehmen wir einen Händler von Asiatica, einen Händler, der Antiquitäten verkauft. Der weiß auch, was ein Buddha ist. Der weiß, der Buddha ist ein Kunstgegenstand. Und er kann unterscheiden verschiedene Epochen und verschiedene Länder und verschiedene Handhaltungen. Er hat viel Ahnung über den Buddha. Aber für den ist der Buddha ein Kunstgegenstand und letztendlich nichts anderes als eine Ware. Kostet so und so viel, dann kannst du Buddha kriegen. Nehmen wir einen Historiker oder einen Kunsthistoriker, Religionshistoriker. Auch der hat ein Buddha-Bild, selbstverständlich. Der weiß, der Buddha hat dann dort und dort gelebt. Er war der Schöpfer von ganz bedeutenden religiösen Texten. Er hat eine buddhistische Gemeinschaft gegründet und hat, wenn man so will, Asien auf den Kopf gestellt. Das ist sein Bild von Buddha. Ist ein Untersuchungsobjekt, ein wissenschaftliches Objekt. Und nochmal anders sieht es aus, wenn wir jetzt endlich zu den Leuten kommen, die sich Buddhisten nennen, also die mit dem Buddha sympathisieren. Für die hat Buddha wieder eine andere Qualität. Da ist ein großes religiöses Vorbild. Ja, so will ich auch sein, dem will ich nacheifern. Der Buddha ist jemand, der mir im Leben voranhilft, der mir sozusagen Unterstützung gibt, der mir Orientierung gibt und so weiter. Und ihr seht an diesen Beispielen, dass erst die Minderung der Täuschungssituation von Welt dazu uns in die Lage versetzt, uns dem Buddha anzunähern. Nicht? Erst wenn die Datu, die Grundgegebenheiten unserer Existenz sich verändern, verändert sich auch das Bild, das wir von einem Buddha haben. Und das geschieht graduell. Es ist nicht so, dass wir heute eine Möbelhändler-Vorstellung von Buddha haben und morgen wirklich wissen, was ein Buddha ist. Vielleicht können wir das in unserem eigenen Leben ja nachvollziehen, was wir vor 10, 20 Jahren geglaubt haben, dass ein Erwachter wäre, es sei, und was wir jetzt an Vorstellungen haben. Ich will das nochmal an drei Beispielen auffächern, um das plastisch zu machen. Es gibt Menschen, die kennen die grundlegenden, die einführenden Lehren des Buddha. Nicht? Dana, Sila, Sakka. Also Ethik, Geben, Jenseits, Karma. Das kennen die. Das sagen sie, jawohl, das hat der Buddha gelehrt. Das ist so, ich akzeptiere das, also bin ich Buddhist. Die haben eine Vorstellung von Buddha. Und auch eine Vorstellung von seiner Lehre. Sie nennen sich Buddhisten, aber sie sind Weltlinge. weil sie den eigentlichen Kern der buddhistischen Botschaft noch gar nicht geschafft haben. Obwohl sie nah sind, viel näher als der Möbelhändler. Dann nehmen wir jemand, der die vier Heilswahrheiten, also den Kern, das nennen wir das Buddhistische des Buddha, das Buddhistische und Buddhismus, verstanden haben. Die also verstanden haben, was die Wachheit des Erwachten bedeutet. Sind entweder Stromeingetretene, etc., etc. Denen ist erstmals in ihrem Leben die Wahrheit, die tiefste Wahrheit begegnet. Und damit auch der Buddha in einer ganz anderen Weise begegnet, nämlich als tiefe Einsicht in die Realität. Und machen wir jetzt mal einen Sprung. Am Ende der Entwicklung steht der Arhat, der Befreite, der selbst den Buddha-Weg nachgegangen ist, zur Befreiung gelangt ist und der jetzt wirklich weiß, was ein Buddha ist, ein Befreiter ist, weil er selbst befreit ist. Und das ist eine ganze Palette von Entwicklungsmöglichkeiten, die uns jetzt einen Maßstab in die Hand gibt, welches Buddha-Bild wir denn haben. Ob wir noch beim Möbelhändler sind, ja, wo der Buddha einfach eine dekorative Figur ist, die im Wohnzimmer steht. Oder ob uns der Buddha schon als Wahrheit, als tiefer Einblick in die Gesetze der Existenz begegnet ist. Jetzt sage ich abschließend, dass der Buddha letztendlich ein Geheimnis bleibt. Denn selbst ein Arhat, der ihm am nächsten gekommen ist, kann letztlich doch nicht ermessen, was es heißt, ein Buddha zu sein. Sozusagen in der ganzen Fülle. Weil der Buddha nun wirklich eine Ausnahmeerscheinung ist, der Erfahrungen und Fähigkeiten im Laufe seiner langen Existenzen erworben hat, die kein anderer als nur ein Buddha sich angeeignet hat. Es bleibt also immer ein Rest von, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Es gibt eine schöne Stelle, die will ich noch vorlesen im Kanon, wo gezeigt wird, dass selbst Sariputta, von dem es heißt, dass er dem Erwachten am nächsten gekommen ist, dass selbst der noch eingeschränkt ist, was den Buddha und seine Qualitäten angeht. Fußnote, der Erwachte sagt übrigens, die Vorstellung Buddha gehört zu den Dingen, die nicht gedacht werden können. Man kann dem Buddha wie manche andere Sachen nicht durch Denken beikommen. Das geht nicht. Also es gibt ein Gespräch, das der Sariputta mit dem Erwachten führt. Sagt er, so klar geworden bin ich, o Herr, am Erhabenen. Es war nicht und es wird nicht sein und ist auch gegenwärtig nicht ein anderer Asket oder Priester reicher als der Erhabene in Bezug auf Weisheit. In Bezug auf das Erwachtsein. Buddha fragte, wie aber, Sariputta, hast du mich als heiligen, vollkommen Erwachten im Geiste erfassend erkannt? Also lebt der Erhabene, so und so lehrt er, weiß er also, weilt also erlöst ist der Erhabene, so und so. Das wohl nicht, du Herr. Freilich gibt es so, Herr, von dem vergangenen, künftigen, gegenwärtigen, heiligen, vollkommen Erwachten keine solche geistig durchdringende Kunde, gleichwohl habe ich folgerichtig erkannt. Also auch Sariputta kann nur sozusagen stückweise folgern aus dem, was er so an Wahrnehmungen hat, was wohl hinter diesem Phänomen Buddha stehen mag. Sariputta hatte ja Herzensdurchschauung, hatte diese Qualität der Herzensdurchschauung. Er konnte in die Wesen hineinschauen, er konnte sehen, welche seelische, geistigen Qualitäten sie hatten. Aber bei dem Buddha war das sozusagen erfolglos. Da reichte er einfach nicht hin. wollte das zum Schluss noch sagen, um zu zeigen, dass uns der Buddha letztlich ganz vollkommen umfassend nie begegnet. Ob er uns jetzt schon begegnet ist und inwieweit er uns begegnet ist, das können wir ja prüfen. Das haben wir immer schon mal angesprochen, vielleicht haben wir jetzt noch mal ein bisschen ein Kriterium dazu. Und jetzt kommt der Schluss vom Schluss und dann ist wirklich zu Ende. Und da will ich einen Satz noch mal zitieren, den ich gefunden habe in einer Wissen und Wandel Ausgabe, wo über die Forschungswochen von 1950 berichtet ist. Nur um zu zeigen, dass damals die Leute dieselben Fragen hatten, wie wir auch. Das ändert sich da nicht viel. Und da hat man damals irgendwie am Rande des Seminars die Frage aufgeworfen, warum lehrte denn der Buddha noch, wenn er doch alles als Wahn durchschaute? Die Antwort ist kurz und knapp. Das ist doch mein Wahn, dass ich die Wahrheit in der Gestalt eines Buddha außerhalb von mir wahrnehme. Wird der Wahn dünner, dann werden ich und Buddha als bloße Bewusstseinsinhalte erkannt.